06284.
Hallo, ihr seid bei der Plattform. Hier ist Britta am Mikrofon. Ich habe heute drei Gäste im Studio von Ingenieure ohne Grenzen, die selber zum dritten Mal schon bei uns sind. Und deswegen dürft ihr euch jetzt selbst vorstellen.
Ja, hallo, mein Name ist Christina. Ich bin 26 Jahre alt, arbeite in Neu-Ulm an der Hochschule und bin seit Anfang des Jahres bei Ingenieure ohne Grenzen dabei und unterstütze jetzt das Projekt Elektrifizierung von Schulen in Mosambik.
Mein Name ist Rudi Seidel. Ich bin Mathe- und Physiklehrer und Maschinenbauingenieur und bin letztes Jahr im Frühjahr, habe ich mir überlegt, mich ehrenamtlich mal wieder zu engagieren. Und dann kam der Projektbericht von dem Mosambik-Projekt von Ingenieure ohne Grenzen, das sie letztes Jahr durchgezogen haben in der Zeitung. Dann habe ich mich da mal erkundigt und habe Kontakt aufgenommen und deshalb bin ich jetzt seit letztes Jahr Sommer dabei.
Hallo, mein Name ist Simon Clark. Ich bin Maschinenbauingenieur in der Raumfahrtindustrie in Ulm. Ich bin seit 2006 mit Engineers Without Borders in Atlanta, Georgia, USA dabei. Und ich bin seit Anfang des Jahres mit Ingenieure ohne Grenzen in Ulm. Und ich bin der Projektleiter für das Staudamm-Projekt.
Okay, jetzt haben wir euch kurz vorstellen lassen. Kurze Frage von mir noch. Ingenieure ohne Grenzen, ist das das Gleiche wie Ärzte ohne Grenzen, nur dass man jetzt Ingenieur ist?
Ja, ich antworte mal. Ingenieure ohne Grenzen unterscheidet sich ein bisschen von Ärzte ohne Grenzen. Und zwar, wir leisten technische Entwicklungszusammenarbeit, keine medizinische Entwicklungszusammenarbeit. Und ganz wichtig, wir leisten auch keine Nothilfe, sondern arbeiten langfristig und nachhaltig mit den Leuten vor Ort zusammen.
Und was für Projekte sind das jetzt genau?
Ja, wir haben gerade zwei Projekte in der Pipeline. Das zweite Projekt ist dasselbe wie das erste, dass die Ingenieure, nicht dasselbe, aber vergleichbar wie das erste, dass die Ingenieure ohne Grenzen letztes Jahr durchgezogen haben. Es geht um Beleuchtung von Schulräumen. Und zwar mit dem Ziel, dass abends auch Unterricht stattfinden kann, insbesondere für die Erwachsenen, die eine sehr hohe Analphabetenquote haben. Und das dritte Projekt von der Regionalgruppe Ulm, das geht um einen Staudamm. Das könnte Simon jetzt vorstellen kurz.
Ja, also wir bauen einen Staudamm zusammen mit einer landwirtschaftlichen Berufsschule im Norden des Landes. Und sie benutzen das, um Felder, zum Beispiel Tomaten, zu bewässern, ist aber kaputt gegangen und wir sind dabei, um es neu und besser zu konstruieren.
Und generell, das ist jetzt, soweit ich erfahren habe, gerade die aktuellen Projekte hier in Ulm. Die Regionalgruppe Ulm hat sich, glaube ich, vor 2 Jahren gegründet. Das ist die einzige in Deutschland.
Generell ist Ingenieure ohne Grenzen in ganz Deutschland tätig, seit 2003. Und es gibt insgesamt 28 Regionalgruppen, die sich über die ganze Bundesrepublik verteilen. Genau, wir sind eigentlich nur eine Regionalgruppe davon. Und genau, wie du schon gesagt hast, sind wir seit 2010 hier in Ulm tätig.
Das heißt, die Projekte, die Ingenieure ohne Grenzen macht, haben mit Elektrifizierung im weitesten Sinne zu tun und Staudämme bauen.
Nicht nur, sondern auch. Es geht auch um andere Dinge, beispielsweise um Wasserversorgung, allgemein Energieversorgung, Infrastrukturprojekte, Brückenbau und so weiter. Dass wir jetzt hier verstärkt, also schon das zweite Projekt im Solarbereich haben und Schulen elektrifizieren, das ist mehr oder weniger ein Zufall gewesen, dass sich das so entwickelt hat. Aber die Ingenieure ohne Grenzen deutschlandweit, die machen eben grundsätzlich solche Infrastrukturprojekte, die dazu sorgen sollen, die Bevölkerung zu unterstützen, ihre eigene Infrastruktur aufzubauen.
Okay, dann habt ihr heute einen bunten Mix von mosambikanischer Musik dabei. Dann wollen wir jetzt gleich den ersten Titel spielen. Und zwar ist das ein Jazz-Saxophonist, der heißt Ivan Mazuze mit dem Song Nzuzi. Ihr seid zurück bei der Plattform 102,6 Radio Free FM. Bei mir zu Gast heute sind drei Ingenieure ohne Grenzen, der Simon, Rudi und Christina. Wir hatten eben schon gehört, was Ingenieure ohne Grenzen generell macht. Ihr habt immer wieder angesprochen, Mosambik, Mosambik, Mosambik. Wie kommt ihr zu Mosambik?
Ja, als vor zwei Jahren die Regionalgruppe Ingenieure ohne Grenzen sich hier in Ulm gebildet hat, da gab es dann auch einen Kontakt zum Herrn Professor Peter Adelmann von der Hochschule Ulm, der dort für erneuerbare Energien unterrichtet und schon sehr viel Kontakte auch nach Afrika runter hat. Und an ihn ist die Caritas damals herangetreten aus Mosambik, aus der Provinz Gaza. Das ist im Süden eher von Mosambik und hat ihn gefragt, ob er sie nicht unterstützen könnte, bei der Beleuchtungsfrage dieser Schulen zu helfen. Und durch diesen Kontakt letzten Endes sind wir auf Mosambik gekommen. Und daraus haben sich dann in Folge auch wieder die beiden Folgeprojekte ergeben, die auch in Mosambik sind und wo auch die Leute auf uns zugekommen sind. Mosambik liegt im Südosten von Afrika, im Süden von Südafrika begrenzt, im Westen von Simbabwe und im Norden von Tansania, im Prinzip gegenüber von Madagaskar, ist ein Küstenstreifen, schmaler Küstenstreifen unter afrikanischen Verhältnissen. Tatsächlich ist er schon 1000 Kilometer breit, liegt knapp unter dem Äquator. Beispielsweise die Gegend, in die wir jetzt gehen, die liegt bei 11 Grad Süd. Wir haben es da also auch mit Regenwald und Regenzeit zu tun. Weiter unten ist die Landschaft etwas mehr steppenhaft. Die Regenzeit behindert natürlich auch gewisse Infrastrukturgeschichten. Die Regenzeit ist dann, wenn bei uns Winter ist. Und da sind dann natürlich etliche Straßen auch nicht mehr so leicht zugänglich. Und die Versorgung der Bevölkerung ist da auch ein bisschen schwierig.
Okay, bevor wir jetzt vielleicht zu den zwei neuen Projekten kommen, von denen ihr schon gesprochen hattet, vielleicht nochmal für die Zuhörer, die gerne über Ingenieure ohne Grenzen hören und über ihre Projekte, vielleicht habt ihr da ein Feedback, ein Ergebnis von dem ersten Projekt. Also es ging ja, glaube ich, um solare Beleuchtung und mich würde jetzt interessieren, stehen die Sachen dann überhaupt noch? Funktionieren sie? Wird das Programm genutzt? Also vielleicht nochmal dazu kurz, wenn ihr natürlich die Infos habt.
Ja, also bei dem ersten Projekt letztes Jahr, da wurden in 12 Schulen insgesamt 14 Klassenzimmer mit Pico-Solarsystemen beleuchtet. Pico-Solarsysteme, das sind ganz kleine Systeme. Da hängt ein kleines PV-Modul auf dem Dach, ein Wechselrichter, kleine Akkus dazu und drei Lampen in unserem Fall. Wir haben dann vier solche Systeme immer pro Klassenzimmer installiert und das hat dann dazu geführt, dass jetzt auch die Bürger dort in der Lage sind, abends zur Schule zu gehen. Man muss sich das ja so vorstellen, ist für unsere westliche Vorstellungswelt vielleicht ein bisschen schwierig. Aber da ist nachts um 6 dunkel. Wenn's da, im ländlichen Bereich gibt es da keine Infrastruktur von wegen Stromversorgung und so. Da geht eben morgens um 6 die Sonne auf, abends um 6 die Sonne wieder unter, so ungefähr plus minus. Und wenn es dann da dunkel ist, dann kann man natürlich auch keinen Unterricht mehr gestalten. Man muss sich nur mal vorstellen, bei uns fällt der Strom aus für eine Nacht. Dann hätten wir so ungefähr die Vorstellung, wie das da ist. Und tagsüber haben die Leute natürlich keine Zeit, zumindest die Erwachsenen, viele Kinder auch, keine Zeit in die Schule zu gehen, denn 80% arbeiten in der Landwirtschaft und die sind dann damit voll beschäftigt, ihren Lebensunterhalt dort zu verdienen. Inzwischen sind ca. 350 Schüler an diesen 12 Schulen beim Abendunterricht angemeldet und im nächsten Schuljahr, jetzt ab Herbst, werden das vermutlich 700 sein. Die Verzögerung, die kam natürlich dadurch zustande, weil man musste sich natürlich unterrichtsmaterialienmäßig und organisatorisch und so weiter erstmal darauf einstellen. Aber die Sache, die wird von der Bevölkerung dort sehr dankbar angenommen.
Kurze Zwischenfrage, wart ihr noch mal unten?
Ja, es war der Benjamin Seckinger, auch von unserer Regionalgruppe, war mal unten, hat circa ein halbes Jahr nach der Implementierung die Schulen alle abgefahren und hat nachgeschaut, ob die Systeme noch funktionieren und ob sie angenommen werden, ob sie auch betreut werden. Und das Ergebnis, das ich gerade berichtet habe, ist im Prinzip das, was er uns zurückgebracht hat.
Hallo, ihr seid wieder bei der Ohne Grenzen, nicht Ärzte ohne Grenzen im Studio. Wir haben vom ersten Projekt nochmal gehört, was ziemlich erfolgreich bisher läuft. Ich habe das so verstanden, dass es auch noch weiter geht, also dass ihr euch das im Prinzip noch anschauen werdet, was mit den Systemen letztlich passiert, mit den kleinen Solarsystemen. Genau. Vielleicht machen wir einen kurzen Schwenk zum neuen Projekt. Wer möchte starten? Ihr habt noch ein zweites Solarprojekt oder ein Staudammprojekt? Wer will?
Ja, ich kann gehen.
Das Simon? Okay.
Okay, let's see, wo fangen wir an? Es gibt eine landwirtschaftliche Berufsschule im Norden des Landes. Das ist in den Bergen, nicht weit von Malawi. Und da haben sie viele Felder, wo die Studenten üben können. Und wie der Rudi gerade gesagt hat, in Mosambik gibt es eine Regenzeit und eine Trockenzeit. Und in der Trockenzeit steht nicht genug Wasser zur Verfügung, um alle die Felder zu bewässern. Deshalb hat die Schule versucht, einen Staudamm zu bauen, um mehr Wasser für die Trockenzeit zu sparen. Und der Damm hat 3 Jahre gehalten, hat ziemlich gut funktioniert, aber ist in der Regenzeit des dritten Jahres plötzlich kaputt gegangen. Und sie waren ziemlich überrascht. Und die Schule hat versucht, den Damm selber zu reparieren mit Vinegarfolge und ist im Moment mit Sandsäcken repariert. Und wir sind dabei, um es neu und besser zu bauen und versuchen herauszufinden, was losgegangen ist. Also im Moment, wir sind relativ früh im Prozess. Wir sind dabei, eine Theorie zu entwickeln, wie der Damm kaputt gegangen ist. Und das ist wahrscheinlich wegen hydraulischen Grundbruchs. Und bei Staudämmer ist es normal, dass ein bisschen Wasser durchsickert. Und wenn der Damm richtig gebaut ist und regelmäßige Wartung gemacht ist, sollte das eigentlich keine größeren Probleme schaffen. Aber wenn zu viel Wasser durchsickert oder es Bereiche gibt, wo zum Beispiel die Erde nicht genug komprimiert ist, dann kann Erosion innerhalb des Damms erfolgen. Und das schafft einen Tunnel, der an der Auslaufseite beginnt und langsam zurück zu der Speicher geht. Und wenn es endlich den Speicher erreicht, dann gibt es einen katastrophalen Ausfall. Und sowas ist wahrscheinlich in diesem Fall passiert.
Okay, und woher hattet ihr die Infos? Wie hoch ist der Staudamm? Also die ganzen technischen Details?
Oh ja, genau. Wir reden mit unserem Partner vor Ort, Progresso. Ich denke, wir werden ein bisschen später mehr über sie reden. Also der Damm ist Mittelseite, nicht so groß, nicht so klein. Es ist 70 Meter lang und der Staudamm ist 1 bis der Speicher ist 1 bis 2 Meter tief. So das kann ungefähr 3000 Kubikmeter von Wasser halten. Mhm. 3000 Regentonne wie im Gartenstein.
Okay, gut. Das heißt, du hast selber schon Staudämme gebaut, Simon, dass du dich da so gut auskennst in der Staudammtechnik?
Eigentlich nicht. Das ist meine erste Erfahrung mit Staudämmer. Als ich bei Engineers Without Borders USA war, habe ich Trinkwassersysteme in Honduras gebaut. So ich habe schon ein bisschen mit Wassertechnik gearbeitet, aber das ist meine erste Erfahrung mit Staudämmer. Zum Glück arbeiten wir mit der Hochschule Biberach zusammen und da gibt es Professoren, die viele Jahre Erfahrung mit Staudämmer haben und sie können uns ein bisschen technische Unterstützung geben.
Ja, jetzt reiht sich natürlich automatisch die Frage an, ist es anders bei Engineers Without Borders als bei Ingenieure ohne Grenzen?
wir haben die gleiche Seele, wir haben die gleiche Methode zum Beispiel, aber ich denke, der Unterschied ist der Unterschied zwischen USA und Deutschland allgemein. Das in Deutschland es gibt viel mehr Bürokratie und so weiter. Und in Amerika ist es nicht so, es gibt nicht so viel Regeln in Amerika als in Deutschland. Es ist ein bisschen anders, aber allgemein ist es gleich.
Okay. Ich habe gleich noch eine Frage zu dem Staudamm-Projekt. Und zwar, wann plant ihr denn dort zu erkunden?
Ja, also wir planen die Erkundung in der Weihnachtsferien dieses Jahr zu machen. Das ist Mitte in der Regenzeit. So wir können selber erfahren, wie viel Regen es da gibt. Wir planen, den Staudamm zu prüfen, den aktuellen Staudamm, Messungen zu machen und so weiter. Und besonders die Wasserquelle zu messen, wie viel Strom wir da haben, wo es liegt und so weiter. Wir wollen auch unsere Beziehung mit der Gemeinde entwickeln. Und das ist für uns sehr wichtig, weil wir als eine Gruppe versuchen, wir nicht nur technische Lösungen anzubieten, sondern Wissen-Transfer und Ausbildung zu machen, weil die technische Seele des Projekts ist, 6 Liter Wasser im Jahr zur Verfügung zu stellen. Und das wird auf jeden Fall helfen. Aber wichtiger ist es, dass wir viele Studenten die Gelegenheit geben, eine Ausbildung zu machen. Und ich bin der Meinung, wenn wir Armut richtig reduzieren wollen, müssen wir erkennen, dass technische Lösungen gehen nur so weit. Wir müssen auch unser Wissen an die Gemeinde übertragen, sodass das nächste Mal, dass der Staudamm kaputt gegangen ist, können sie es selber reparieren.
Mhm. Das heißt, wenn du von Studenten redest, dann meinst du wirklich mosambikanische Studenten, die ausgebildet werden?
Ja, genau. Die sind Studenten, die da lernen, was Bauerhoftechnisch, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall Mosambik-Studenten.
Okay. Gibt es noch eine Kooperation, eine weitere mit der Hochschule Biberach, oder habt ihr euch im Prinzip die beiden Experten jetzt ins Projektteam geholt?
Also ja, wir sind dabei. Also wir versuchen, Studenten der Hochschule Biberach einzubinden. So wenn Sie Student der Hochschule Biberach sind, komm mal vorbei. es ist ein laufende Beziehung zwischen uns und die Hochschule. Und sie sind bis jetzt sehr, sehr hilfreich und es ist eine tolle Beziehung.
Okay, danke. Hallo, ihr seid zurück bei der Plattform. Den Song, den ihr gerade gehört habt, war Fairy Tales von 340 Mill. Zu Gast sind Rudi, Christina und der Simon von Ingenieure ohne Grenzen. Was wir in den vergangenen Minuten gerade gehört haben, waren die Projektvorbereitungen für zwei neue Projekte beziehungsweise für das Staudammprojekt jetzt im Detail. Es ging konkret darum, einen Staudamm zu bauen, der für die Wasserversorgung im Norden des Landes benutzt werden kann, für eine landwirtschaftliche Schule. Simon hat gerade noch mal kurz angefangen zu erklären, wie es aussieht mit dem Training. Ihr wolltet Studenten vor Ort mit einbinden und auch Studenten aus der Hochschule Ulm. Oder, Verzeihung, Biberach.
Ich denke, es ist eine tolle Gelegenheit. Ich denke, das spricht auch so, was wir bei Ingenieure ohne Grenzen versuchen zu machen. Wir nehmen ein Stück von Technik und wir wollen das benutzen, Ausbildung und Wissen-Transfer zu machen. So mit einem Projekt können wir Studenten in Deutschland und gleichzeitig Studenten in Mosambik ausbilden.
Okay. Habt ihr das in eurem zweiten Solarprojekt genauso vor oder läuft es da anders?
Ja, also wir möchten auf jeden Fall auch die lokale Bevölkerung in Mosambik einbinden. Wir möchten auch Leute ausbilden, die einfach dann die Solarsysteme betreuen können, warten können, und müssen da aber erst noch mal gucken, ob es Studenten sein werden oder nicht.
Und was heißt jetzt ganz konkret ausbilden? Also wie sieht es aus? Wie kommt ihr an die Leute ran? Wie sieht das Training aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir werden eben in der Erkundung, werden wir vor allem mit der lokalen Bevölkerung reden. Wir werden mit unserer Partnerorganisation Progresso sprechen und versuchen, da schon erste Kontakte zu knüpfen mit Menschen vor Ort, die einfach technisch begabt sind, die das Interesse haben, und da dann versuchen, dass wir einfach die dann ausbilden können. Vielleicht kannst du noch was zu sagen, Rudi.
Ja, von der Grundphilosophie her geht die Sache so: Wir machen ja keine Entwicklungshilfe, sondern Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, wir stellen den Leuten dort kein Projekt hin, sondern wir helfen den Leuten selber, dieses Projekt durchzuführen. Das heißt, wir erläutern denen natürlich zunächst einmal, wie die Photovoltaik funktioniert, wie die einzelnen Komponenten funktionieren und wie die Sache montiert werden muss, worauf zu achten ist, und unterstützen sie dann bei der Montage. Das Ziel sollte sein, dass nach der Implementierung der Photovoltaikanlagen an den Schulen möglicherweise sich dort sogar ein Kleingewerbe entwickelt, das dann dazu beiträgt, dass auch an anderen Stellen, nicht nur an den Schulen, eventuell noch Strom zur Verfügung steht. Insbesondere, wenn man gerade so weit draußen ist auf dem Land, da ist natürlich der Kontakt nach außen wichtig. Da gehört zum Beispiel dann dazu, dass man möglicherweise noch Handys laden kann an diesen Solaranlagen und möglicherweise auch noch ein Radio mit betreiben.
Okay, Erkundung noch mal ganz kurz für den nicht wissenden Zuhörer. Was macht man auf einer Erkundung?
Ja, während der Erkundung fliegen wir eben das erste Mal in das Land, in die Region, werden unsere Partnerorganisationen treffen, werden Partner, Gemeinden vor Ort treffen und machen uns einfach ein Bild von der Situation vor Ort. Das heißt, suchen die einzelnen Gemeinden, die Schulen, schauen uns die Gegebenheiten vor Ort an und werden so einfach einen ersten Eindruck bekommen, wie wir das Projekt durchführen werden und was dazu alles nötig ist.
Das heißt, ihr beide sprecht Portugiesisch oder Macua?
Weder noch. Also wir werden versuchen, und das funktioniert bisher ganz gut, uns mit der Partnerorganisation Progresso auf Englisch zu verständigen. Und ansonsten ist natürlich ganz wichtig, dass wir auch einen Dolmetscher vor Ort haben. Das wird im Vorfeld organisiert. Der Dolmetscher wird dann für uns mit der Bevölkerung sprechen.
Das heißt, die Kommunikation mit der Bevölkerung direkt ist dann nicht möglich. Es wird alles über einen Dolmetscher, Mediator dann stattfinden, auch das Training, die Ausbildung sozusagen.
Genau, sofern die Bevölkerung, und das ist meistens nicht der Fall, nicht Englisch spricht, können wir halt leider nicht mit denen direkt kommunizieren.
Und
wir werden aber selbstverständlich versuchen, noch ein paar portugiesische oder möglicherweise sogar Swahili Brocken zu lernen in der Zeit, bevor wir da runterfahren. Und es kommt natürlich für den Dolmetscher auch darauf an, nicht nur die Sprache zu übersetzen, sondern im Sinne der interkulturellen Kommunikation muss man die Sprache übertragen in andere Denkhorizonte, Lebenswelten und andere logische Systeme, die wir da vorfinden. Denn das, was für uns logisch ist, ist nicht automatisch für andere Leute auch logisch. Und deshalb ist der Dolmetscher auch wichtig, nicht nur die rein sprachliche Barriere, sondern auch die kulturelle Barriere zu überwinden bzw. zu vermitteln.
Also nochmal ganz kurz zum Mithören, zum Mitlesen. Das ist im Prinzip genau das gleiche Projekt, was ihr jetzt im Norden des Landes nochmal implementiert.
Das ist ein ähnliches Projekt. Also wir werden es nicht, es ist nicht genau dasselbe. Das geht einfach nicht, weil wir jetzt auch mit einer anderen Partnerorganisation zusammenarbeiten. Unser erstes Projekt hat mit der Caritas in Zusammenarbeit stattgefunden. Und jetzt haben wir eine neue Partnerorganisation. Wir bauen da eben auch gerade den Kontakt, die Kommunikation und alles auf. Es sind natürlich andere Gemeinden. Die Landschaft ist ganz anders. Wir sind jetzt im Norden von Mosambik an der Grenze zu Tansania. Und deswegen ist eben auch noch mal eine Erkundung notwendig, damit man eben da alle Faktoren abstecken kann, die im Vorfeld notwendig sind.
Man versucht natürlich vorher schon durch Fernkontakte so viel Informationen wie möglich zu sammeln. Die brauchen wir auch, um dann die Erkundung vorzubereiten. Wir werden dann für die Erkundung eine To-Do-Liste erstellen. Für jede Schule wird dann ein Schulsteckbrief ermittelt. Das fängt an bei der Geometrie der Schule und hört auf bei den Zuständigkeiten von Bürgermeister und so weiter. Und möglicherweise technische Probleme. Man muss ja auch feststellen, ob man jetzt einen Bohrer braucht, mit dem man eine Betonwand bearbeiten kann, oder ob es ein Holzbohrer auch tut. Beispielsweise an solche Kleinigkeiten muss man dabei auch denken.
Ob es überhaupt Bohrer gibt.
Ob es überhaupt Bohrer gibt, genau. Wir müssen dann auch die örtliche Einkaufsmöglichkeiten überprüfen und mal schauen, was wir vor Ort dort alles erwerben können. Denn erstens mal ist der Transport über Flugzeug natürlich teuer und zweitens mal wollen wir die Botschaft überbringen, dass man das alles bewerkstelligen kann mit Dingen, Gerätschaften, Equipment, was man möglicherweise relativ leicht vor Ort schon vorfindet.
Ja, als Mosambik-Kundiger oder zumindest im Süden Ortskundiger frage ich mal, über was für Distanzen reden wir denn jetzt, die in den Norden überwunden werden müssen?
Ja, also wir müssen zuerst mal von Maputo, der Hauptstadt, die ganz im Süden des Landes ist, bis nach Pemba kommen. Pemba ist auch an der Küste und ist ungefähr 2.500 Kilometer von Maputo entfernt. Das heißt, wir werden nach Pemba fliegen und von dort geht die eigentliche Reise ins Landesinnere erst los. Wir müssen dann nach Mueda kommen, was circa 250 bis 300 Kilometer entfernt ist. Und die Distanz müssen wir dann eben mit dem Auto zurücklegen.
Auch das war wieder Mosambik, mosambikanische Musik, und zwar Marabenta Stars in Mosambik mit Maseve. Zu Gast sind die Ingenieure ohne Grenzen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Rudi, Christina, Simon, ihr habt über eure Projekte gesprochen, auch das Thema angerissen, dass es eine dauerhafte Lösung vor Ort geben soll. Frage, wie wollt ihr das machen?
Ja, die Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit, die steht und fällt natürlich mit der Akzeptanz des Projektes bei der Bevölkerung. Deshalb, wir liefern da nichts ab, sondern wir machen nur Projekte, die von den Begünstigten auch dementsprechend gewünscht werden. Außerdem verlangen wir natürlich von den Begünstigten dementsprechenden Einsatz. Zum einen bei der Implementierung mitzuhelfen, bei der Erkundung mitzuhelfen, bei der technischen Lösung mitzuhelfen, Bereitschaft, sich dann dementsprechend weiterzubilden. Und wir verlangen auch eine gewisse finanzielle Beteiligung von den Begünstigten. Und da sind wir jetzt interkulturell sogar einig mit unserer Partnerorganisation Progresso, die unabhängig von uns auch dieses vorgeschlagen haben, dass ein Teil von der Bevölkerung kommt, auf welche Art auch immer. Und der andere Teil, das können die natürlich nicht alles bezahlen, von unserer Seite irgendwie dabei getragen wird.
Also für unser Staudamm-Projekt, also es gibt zwei Seiten zu Nachhaltigkeit, bin ich der Meinung. Also es gibt die technische Seite und da versuchen wir, also wir müssen eigentlich, weil es so weit auf dem Land ist, alle lokale Werkstoffe und Erde und alles zu benutzen und dann Dinge berücksichtigen, wie zum Beispiel, dass der Damm kein Einfluss auf die Dörfer, die flussabwärts sind. Und auf der anderen Seite, Nachhaltigkeit, die nicht technische Seite, glaube ich, dass es wichtig ist, als wir die Erkundung machen, nicht einfach dahin zu gehen und sagen, you know, so müssen sie es machen. Und viele Hilfsorganisationen, besonders in meiner Heimat, die USA, machen das, glaube ich. Sondern wir müssen die Einheimische zuhören. Und you know, wir müssen herausfinden, was für Fähigkeiten sie haben und wie können wir das benutzen, um you know, dieses Projekt weiterzubringen und you know, zukünftige Projekte in der Gemeinde weiterzubringen.
Okay, jetzt ist der Name Progresso ganz oft gefallen. Baut denn Progresso sonst Staudämme oder Solaranlagen? Oder was macht Progresso?
Ich glaube, sie machen hauptsächlich Arbeit mit Schülern. Sie fordern was Ausbildung und Weiterbildung in Schulen in Mosambik. So, sie haben selber nicht viel technische Erfahrung. Deswegen brauchen sie uns, deswegen sind wir dabei.
Ja, Progresso engagiert sich sehr stark im Bildungswesen auf der einen Seite und auf der anderen Seite engagieren sie sich, indem sie Kredite vergeben. Sie vergeben zwei Arten von Krediten, einmal für die Landwirtschaft und einmal für den Handel, und um eben da auch die Infrastruktur in Gang zu bringen. Im Bildungswesen engagieren sie sich auch dafür, dass die Bildungsmaterialien, sprich Schulbücher, alle zweisprachig, mindestens zweisprachig erstellt werden, denn es sprechen nur ca. 10% der Bevölkerung Portugiesisch als Muttersprache. 50% sind in der Lage, Portugiesisch zu sprechen als Fremdsprache. Und ansonsten gibt es eben verschiedenste Sprachen und Dialekte in Mosambik. Und deshalb ist es natürlich notwendig, dass die Bildungsmaterialien mehrsprachig erstellt werden, dass die Schüler auch verstehen, was da drin steht.
Okay, dann hören wir jetzt noch einen Titel aus Mosambik. Und zwar ist das wieder 340 Mil mit Midnight.
Friday night in him all alone. You know you do. You know you do.
Hallo, herzlich willkommen zurück bei der Plattform auf FreeFM 102,6 MHz. Zu Besuch sind Rudi Christina Simon von Ingenieure ohne Grenzen. Wir sind in unserer letzten Phase im Gespräch. Wir haben viel über die Projekte gehört, die ihr in Planung habt, über das Projekt, was schon fast abgeschlossen ist. Wir waren gerade beim Thema Nachhaltigkeit, weil das ein großer Punkt bei Ingenieure ohne Grenzen ist. Ihr wollt eine dauerhafte Lösung für alle Menschen vor Ort, die in dem Projekt beteiligt sind, finden. Ihr wart gerade dabei zu erklären, wie ihr euch das vorstellt.
Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist ein sehr zentrales Thema bei Ingenieure ohne Grenzen. Das heißt, wenn wir irgendetwas machen, dann überlegen wir uns immer, welche Konsequenzen dieses auch im weiteren Umfeld hat. Ein Beispiel, wo das negativ gelaufen ist schon mal, es gab da einen Brunnen, da haben sich die Frauen jeden Tag getroffen in einer Gegend, in der die weit verstreut voneinander gewohnt haben, zum Wasser holen. Dann hat man denen eine Wasserversorgung hingebaut und dann war der soziale Kontakt weg. Das sind solche Aspekte, die man immer mit berücksichtigen muss. Wir müssen also schauen, dass alle diese Randbereiche auch noch günstig mit beeinflusst werden. Deshalb wollen wir ja auch, dass die Materialien möglichst von der Gegend kommen, deshalb auch der Vorteil einer dezentralen Struktur, deshalb auch das Bemühen, dort ein dementsprechendes Gewerbe aufzubauen. Deshalb begünstigen wir auch keine oder selten Privatpersonen, sondern im Wesentlichen Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen. Ja, und Bildung ist natürlich das Nachhaltigste, was es überhaupt nur gibt. Ohne Bildung kann man keinen Wohlstand sicher arbeiten. Ohne Bildung weiß man nicht, mit Krankheiten umzugehen oder sich vor Krankheiten zu schützen und so weiter. Deshalb greift unser Projekt im Prinzip ganz unten am Fuß der Nachhaltigkeit an. Wir brauchen also Bildung, wir brauchen Energie, wir brauchen örtliches Engagement.
Und wie findet ihr jetzt die Leute, die dort technisch bereitstehen, also die euch technisch unterstützen?
Ja, da sind wir auch ein bisschen eben auf unsere Partnerorganisation Progresso angewiesen. Die werden uns ein paar Leute vorstellen. Wir werden natürlich auch mit der Bevölkerung vor Ort sprechen, schauen, ob wir so jemanden finden, der uns unterstützen kann vor Ort. Aber natürlich auch hauptsächlich durch die Partnerorganisation Progresso.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, sucht ihr euch Leute mit einer technischen Vorbildung aus dem Grund eben, weil die vielleicht schon ein kleines Geschäft laufen haben, eine Werkstatt und sowieso darauf aus sind, dass das auch weiter funktioniert, dass sie dadurch ihr Einkommen sichern können. Also so die Nachhaltigkeit im Prinzip durch ökonomische Anreize zu fördern.
Genau, das ist ein Ziel von uns, dass wir einfach Kleinunternehmer fördern und denen eben auch Anreize geben, die Möglichkeit geben, hier aktiv zu werden, unsere Systeme zu warten, zu reparieren, aber eben auch ihr Unternehmen, ihr Business weiter auszubauen.
Okay. Jetzt brennt natürlich noch eine Frage auf der Zunge und zwar: Wer von euch wird denn nach Mosambik gehen und zahlt ihr das aus eigener Tasche?
Also angedacht ist jetzt, dass der Rudi und ich nach Mosambik gehen für die Erkundung. Wir zahlen das nicht aus eigener Tasche. Wir sind gerade dabei, Spenden zu akquirieren, Spenden von Privatpersonen, Spenden von Unternehmen. Genau, und versuchen da zur Zeit unser Geld zusammenzubekommen.
Und wie sieht es da aus? Könnt ihr fahren?
Im Moment sieht es leider noch nicht so aus. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, bis es dann losgehen kann. Genau, wir sind noch fleißig am Spenden sammeln.
Und im Staudammprojekt ähnlich?
Ja, wir haben eine sehr ähnliche Situation. Wir planen zwei Leute im Dezember nach Mosambik zu schicken für die Erkundung. Und zum Glück, weil wir mit also unserem Partner vor Ort arbeiten, gibt es nicht viele Kosten vor Ort, sondern die Flugkarten nach Mosambik selber sind sehr teuer. So wir sind auch dabei, Spenden zu sammeln. Und hoffentlich wird das eine frohe Weihnachten für uns und die Leute in Mosambik.
Das heißt, an wen muss man sich dann wenden, wenn man Lust hat, Freude hat, euch zu unterstützen, auch finanziell? Ich denke, mitmachen darf sowieso jeder, ist ja Ingenieure ohne Grenzen, ist ja für jeden offen. Aber wenn man jetzt sagt, man hat die Zeit nicht, aber man möchte gerne was finanziell beitragen.
Also unterstützen und informieren kann man sich zum einen über uns unsere Homepage www.ingenieure-ohne-grenzen.org. Da findet man über die Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm unsere derzeit laufenden Projekte. Zum anderen ist aber auch die Plattform www.betterplace.org ganz wichtig für uns. Dort sammeln wir oder akquirieren wir eben auch Spenden unter dem Begriff Lichtblicke in Mosambik.
Wichtig ist auch zu erwähnen, wenn man bei Better Place reinkommt, dann ist das Projekt geprüft. Das Better Place hat einen gewissen Qualitätsstandard und die Spenden sind dann auch steuerlich absetzbar.
Okay, dann sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich danke euch, dass ihr da wart. Das war sehr spannend zu hören, wie es momentan aussieht. Die Projekte werden wir sicherlich weiterverfolgen und ich denke, in ein paar Monaten, wenn ihr wieder zurück seid von der Erkundung, dann können wir uns wieder treffen hier.
Danke.
Dankeschön. Okay, danke.